Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, willkommen. Abgehängt und weggeschlossen. Savior for Sale, so heißt der Film über Leonardo da Vincis Salvator Mundi auf Englisch. Erlös für den Erlöser, könnte man sehr frei übersetzen. Filmstart des französischen Werkes ist nächste Woche und es dreht sich um The World's Most Controversial Painting, das schreibt der Art Newspaper, das umstrittenste Gemälde der Welt. Diese Superlative sind vielleicht schon das Hauptproblem. Das 450 Millionen Dollar Christusgemälde hat der saudische Kronprinz Salman auf einer New Yorker Auktion 2017 erworben, verweigerte aber verärgert die Ausleihe für die Leonardo-Schau im Louvre, weil Zweifel an der Echtheit aufkamen. Das Gemälde reiste 2019 von New York nach Paris für die Ausstellung des Pariser Louvre zum 500. Geburtstag Leonardos. Und dort sollte es neben der Mona Lisa hängen. Ein Film von Antoine Wittkien, der nächste Woche im französischen Fernsehen läuft, sagt, das Gemälde sei im Atelier Leonardo da Vincis entstanden. Aber der Meister habe in seiner Factory nur dazu beigetragen. Ich habe mit Frank Zöllner darüber gesprochen. Er ist Professor für Kunstgeschichte an der Universität Leipzig. Spezialist für Renaissance-Malerei und auch Leonardo insbesondere. Das teuerste Gemälde der Welt ist keine Fälschung, aber nicht originär von Leonardo da Vinci. Richtig?
Naja, zunächst muss man mal sagen, dass diese ganze Frage natürlich schon so ein bisschen eine sehr spezielle ist. Also es gibt bei den allermeisten Experten überhaupt keinen Zweifel daran, dass das Gemälde ein Entwurf Leonardos ist. Es gibt auch kaum einen Zweifel daran, dass es von Leonardo teilweise ausgeführt wird. Aber wenn wir auf dieser Ebene Louvre, Saudi-Arabien, 450 Millionen Christie's und so weiter, wenn wir uns auf dieser Ebene bewegen, dann muss es dann sozusagen immer der Maximalautor sein. Also es muss dann immer 100% ein Leonardo sein. Und diese Debatte ist jetzt nicht neu. Aber sie ist eigentlich albern, weil es gibt andere Gemälde von Leonardo, wo wir auch wissen, das sind keine hundertprozentigen Leonardos. Also die Londoner Felskottenmadonna zum Beispiel ist auch zu einem Teil eine Werkstattarbeit. Ja. Oder das Abendmahl ist zwar vollständig von Leonardo gemalt, aber so ruinös, dass man es mehrfach restaurieren musste, genauso wie den Salvator. Das heißt, das ist auch kein hundertprozentiger Leonardo mehr. Das heißt, es geht jetzt eigentlich um die Nuancen und die aufgeregte Diskussion, die es in Deutschland ja sehr viel weniger gibt. Das ist eine Diskussion, die gibt es in Großbritannien, in Frankreich und auch in den USA. Da ist es viel wichtiger, über solche Nuancen zu diskutieren. Das dreht sich eigentlich jetzt mehr um die Beurteilung der Beurteilung, will ich einmal sagen.
Seit 2017 ist das Gemälde, wenn ich es richtig weiß, nicht mehr öffentlich ausgestellt worden. Bei der Leonardo-Schau 2019 wurde es nicht gezeigt. Der saudische Kronprinz war verärgert, weil der Louvre wissenschaftliche Analysen vorgenommen hat. Haben sich auch Ihre Zweifel, Frank Zöllner, bestätigt?
Ich muss gestehen, dass ich da fein raus bin. Ich habe in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich glaube im Juni 2012, als das Gemälde an die Öffentlichkeit gelangte, schon gesagt, Workshop und Leonardo und Workshop. Daran hat sich für mich nichts geändert. Also meine Einschätzung ist exakt die gleiche geblieben. Deswegen kann ich das auch sozusagen mit einem gewissen Abstand betrachten. Was sich jetzt wirklich zeigt, ist, dass am Ende, da es sich um sehr viel Geld dreht und auch um extrem viel Prestige, diese eigentlich nachrangige Frage, ob das nun 70% Leonardo ist oder 50% oder 100%, dass das zu einer großen Sache aufgeblasen wurde. Für mich ist es das nie gewesen. Das ist sozusagen eine Bildidee von Leonardo, die auch entsprechend seinen Ideen ausgeführt wurde, teilweise von ihm selbst. Aber was wir jetzt sehen, gerade mit diesem Film, der ja noch nicht zu sehen gewesen ist, der wird ja nächste Woche erst herausgegeben. Einige Journalisten haben ihn gesehen. Was wir jetzt sehen, ist sozusagen im Grunde ein Gefecht, was im Nachhinein passiert. Und das basiert auch sozusagen gar nicht mal so sehr auf einer kunsthistorischen Ebene. Die wird nur vorgeschoben. Es ist eigentlich eine politische Auseinandersetzung oder genauer gesagt eine kunstpolitische Auseinandersetzung. Wie Sie sicherlich wissen, ist der Louvre ja und die französische Regierung sind einen Deal mit Saudi-Arabien eingegangen. Das heißt, man hat Saudi-Arabien, dem Königreich Saudi-Arabien, seinen Namen zur Verfügung gestellt, den Namen des Louvre, des Nationalmuseums von Frankreich und auch etliche Werke, die dort ausgestellt werden in Saudi-Arabien beziehungsweise auch in Abu Dhabi. Das ist jetzt etwas früher passiert. Es gibt da sozusagen einen Deal zwischen Frankreich als Nationalstaat und Saudi-Arabien, dass man sich sozusagen gegenseitig hilft. Der eine gibt die Kultur, der andere gibt das Geld. Das heißt, Frankreich kriegt enorme Summen von Geld, um mit dem Louvre zusammenarbeiten zu können. Und das heißt, wir haben hier Interessen, eine Interessenslage, die den Leuten natürlich auch ein Stück weit das Hirn vernebelt. Und deswegen kommen diese absurden Auseinandersetzungen zustande, die für sich genommen natürlich sehr interessant sind, weil sie als kunstpolitische Auseinandersetzung einen hohen symbolischen Wert haben.
Wurde vielleicht auch zu leichtfertig die Echtheit garantiert? Es ist ja nicht das erste Mal, dass sich Gutachter vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen und eine Expertise anfertigen, vielleicht auch gegen Vergütung oder Ähnliches. Also wurde die Echtheit zu leichtfertig garantiert?
Ich würde nicht sagen zu leichtfertig. Also diese Form von Zuschreibung, das ist immer ein Trial-and-Error-Prozess. Und außerdem in Fragen der Zuschreibung haben wir eben grundsätzlich eine relativ hohe Irrtumswahrscheinlichkeit, will ich einmal sagen. Und deswegen kann man den Leuten nicht unbedingt was vorwerfen. Also sie haben natürlich den Prozess der Authentifizierung so gesteuert, dass kritische Stimmen gar nicht erst eingeladen wurden. Das ist also sehr offensichtlich gewesen. Also man hat sich nicht gleich auf das allerhöchste Niveau an Kritik begeben. Und diese Prozesse sind aber ohnehin sehr langwierig. Also ich sage immer, über Zuschreibungen wird nicht an einem Tag entschieden. Es wird auch nicht in einer Woche oder in einem Jahr darüber entschieden. Wenn Sie ältere Leonardo-Gemälde schauen, die Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Markt gekommen sind, das hat manchmal 20, 30 Jahre gedauert, bis dann die Forschung sich entschieden hat, ja, es ist ein Leonardo, nein, es ist keiner. Da spielt natürlich auch eine Rolle, dass wir bestimmte Sehgewohnheiten haben, wie ein Leonardo auszusehen hat. Und diese Gewohnheiten und diese Erwartungshaltungen ändern sich. Und deswegen sind diese Prozesse sehr lang. Es gibt kein unschuldiges Auge, das sozusagen immer alles sofort ohne Voraussetzungen erkennt. Und ich habe immer gesagt, das Auge sollte im Grunde allerdings unbestechlich sein. Aber das ist auch nicht so einfach. Ich meine dabei nicht nur Bestechlichkeit durch Geld, sondern auch die Bestechlichkeit durch den Ruhm, den man einfahren kann, wenn man sich einer gewissen Sache verschreibt. Das haben sicherlich einige von den Kollegen hier gemacht vor ein paar Jahren. Und da kommt dann schließlich diese ganze politische Konstellation hinein. Die politische Konstellation sorgt letztlich ziemlich sicher dafür, dass Menschen, Fachleute voreingenommen sind. In einem positiven wie in einem negativen Sinne. Aber wie gesagt, es ist konzeptuell ein Gemälde, dass wir in die Leonardo-Ecke tun. Damit ist die Sache für mich jetzt mal zufriedenstellend gelöst. Aber ich habe auch keine 450 Millionen Dollar dafür ausgegeben. Deswegen kann ich das Ganze auch etwas gelassener sehen. Und ich glaube, gerade das Verstecktsein des Gemäldes, das Verschwundensein und die Idee oder die Angst, das sehen wir nie wieder, ja, lässt uns doch dazu neigen, das vielleicht weniger großzügig zu beurteilen.
Sagt und meint Frank Zöllner, Kunsthistoriker in Leipzig, über Leonardo Salvator. Von Erlösung und Fesselung handelt auch unser nächstes Thema im weitesten Sinn. Michel Foucault. Er gilt als Analytiker der Macht und Popstar der Moderne, der französische Philosoph. Seine Vorlesungen wurden im Paris der 70er Jahre von begeisterten Studenten mit Kassettenrekordern mitgeschnitten. Dem Ungesagten, den besiegten Stimmen, allen Ausdrucksformen von Unterdrückung Gehör zu verschaffen, eine Stimme zu geben, auch den beängstigenden inneren Mächten. Das wollte er.
Ja, je voudrais bien écrire l'histoire des vaincus. C'est un rêve qu'en effet tout le monde peut avoir. Donner enfin la parole à ceux qui ne l'ont pas eu.
Ja, ich möchte gerne die Geschichte der Besiegten schreiben. Das ist ein schöner Traum, den viele haben. Endlich einmal die zu Wort kommen lassen, die es bislang nicht konnten. Die von der Geschichte, von der Gewalttätigkeit der Geschichte zum Schweigen gezwungen wurden. Von allen Herrschafts- und Ausbeutungssystemen. Und falls sie dennoch sprachen, dann sprachen sie nicht ihre eigene Sprache. Man hat ihnen eine ihnen fremde Sprache aufgezwungen. Sie sind nicht stumm. Nicht, dass sie eine Sprache sprechen, die man nicht gehört hätte, und dem man sich jetzt verpflichtet fühlte, zuzuhören. Weil sie beherrscht wurden, ist ihnen Sprache und Begrifflichkeit aufgezwungen worden. Und die ihnen so aufgezwungenen Gedanken sind die Kennzeichen der Wundmale der Unterdrückung, der sie unterworfen waren.
Michel Foucault, der Denker der Machtdispositive, der über Reglementierung und Gehorchen, Überwachen und Strafen, Zwang zum wahren Sprechen und gesellschaftlichen Ausschluss, über Begehren und Macht arbeitete. Er soll Ende der 60er Jahre in Tunesien jugendliche Knaben sexuell missbraucht haben. Dieser schwere Vorwurf ist seit Wochen in Frankreich im Umlauf. Heute schreibt dazu auch die Wochenzeitung Zeit ganzseitig. Ich habe Jürgen Ritte, Literaturprofessor in Paris, dazu befragt. Wer erzählt denn davon? Wer behauptet das?
Das geht zurück auf Guy Sorment. Guy Sorment ist ein französischer Publizist, der sich sehr stark im Figaro-Magazin, der Hochglanzausgabe der gleichnamigen Zeitschrift, am Wochenende umgetan hat in den letzten Jahrzehnten. Er ist Vordenker des französischen Ultraliberalismus, ein Thatcherianer der ersten Stunde. Und als solcher hat er versucht, sich einen Namen zu machen. Gleichzeitig ist er selbst ein erfolgreicher Verleger, allerdings in einem etwas unsichtbareren Segment, im Segment der Fachzeitschriften. Da gibt er zum Beispiel eine sehr erfolgreiche Postille heraus, La Lettre du Maire, die nur an französische Bürgermeister adressiert ist und Dinge publiziert, die wichtig sind für Kommunalpolitik. Und das tut er auch für andere Berufszweige. Also er ist einer, der auf zwei Beinen steht und jemand, der alles hat, was man in Frankreich so haben muss, um mitreden zu dürfen auf höchster Ebene. Er hat Sciences Po absolviert, eine der Eliteanstalten, und ist Absolvent der ENA, von der wir heute hören, dass sie nun endgültig abgeschafft werden soll. Aber das ist ein anderes Thema. Der jedenfalls hat das als Erinnerung, als Jugenderinnerung, muss man sagen, in Umlauf gebracht. Damals war Sorment 23 Jahre alt, beziehungsweise 24 Jahre alt, hielt sich im gleichen tunesischen Küstenort auf und behauptet, gesehen zu haben, wie Foucault mit Geld um sich geworfen haben auf der Straße, kleine Jungs um ihn herum tanzen und er ihm dann gesagt habe, heute Abend auf dem Friedhof wie immer. Das ist alles.
Sex gegen Geld auf Friedhöfen, initiiert von einem Philosophen, der gegen Unterdrückung aufstand, der viele Bücher geschrieben hat, wo es darum ging, den Besiegten eine Stimme zu geben. Das klingt auf den ersten Blick, aufs erste Hören, doch ziemlich skurril. Ist das glaubhaft?
Das ist skurril und für mich wenig glaubhaft. Es handelt sich bei diesem Ort um Sidi Bou Said, ein Ort, der schon lange auf der Landkarte steht, europäischer Reisender. Flaubert war dort, Paul Klee war dort auch, André Gide. Alle sind einmal durchgekommen. Das ist die Sommerfrische gewesen, begüterter tunesischer Familien, also konservatives Publikum. Und dann im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr auch ein Ort von Künstlern, die dort eine Zeit lang verbrachten. Michel Foucault hatte sich dorthin zurückgezogen, wenn er seine Unterrichtstätigkeit an der Universität Tunis beendet hatte. Und was man auch sagen muss und nicht gesagt worden ist bisher, Michel Foucault ist damals nach Tunesien gegangen in Begleitung seines Freundes, seines Lebenspartners Dessinin, der bis zum Ende seines Lebens an seiner Seite gewesen ist. Den hat er dorthin begleitet und hat während der Zeit, in der sie sich beide dort aufhielten, der Freund absolvierte dort seinen Militärdienst, einen Lehrauftrag an der Uni Tunis angenommen und die Zeit genutzt, um die Archäologie des Wissens zu schreiben.
Nun ist der Vorwurf der Pädophilie im Raum und das wäre natürlich ein enormer Vorwurf für so einen Meisterdenker, der eigentlich über Themen der Befreiung gesprochen hat, nämlich Befreiung von Unterdrückung. Das hieß ja auch, und das war ja kein Geheimnis, dass Michel Foucault homosexuell war, hieß ja auch Entkriminalisierung von Homosexualität.
Also zunächst einmal hieß es in der Tat Entkriminalisierung von Homosexualität. Das vergisst man heute auch. Michel Foucault gehört zu denen, die dort Vorkämpfer waren. Man braucht, glaube ich, das deutsche Publikum nicht daran zu erinnern, oder muss man es inzwischen wieder, was das bedeutete, der berühmte Paragraph 175. So etwas hat es auch in Frankreich gegeben. Michel Foucault gehört zu denen, die mit Erfolg für die Abschaffung solcher der Strafbarkeit von Homosexualität und homosexuellen Beziehungen gekämpft haben. Das darf man nicht vergessen. Was dort jetzt als Vorwurf im Raum steht, ist kein Verdacht, es ist eine einfache Verdächtigung. Es ist nicht mehr als diese komische Ferienerinnerung, die plötzlich auftaucht, dieses Herrn Sorment, der natürlich nicht dabei war, wenn irgendetwas passiert sein soll, auf den Gräbern, auf einem Friedhof, in einem Ort in den 60er Jahren in Tunesien, der doch von einer muslimischen Bevölkerung hauptsächlich bewohnt ist und die so etwas im Auge hat. Es klingt alles sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich und es ist absolut skandalös, muss man sagen, wie ungeprüft solche Verdächtigungen, ich will dafür nicht Verdacht benutzen, durch die Presse gehen, durch die Medien gehen und genauso wiedergegeben werden und auch heute leider in der Zeit gelandet sind. Die Bestätigung, die angebliche Bestätigung durch die französische Journalistin Chantal Charpentier, ist im Grunde genommen nur ein Nachsprechen der exakt selben Worte, die Sormont benutzt hat. Ich glaube, ehrlich gesagt, kein Wort. Und befragt nach Beweisen hat niemand, auch nur die Spur eines Beweises, bisher vorlegen können. Das alles ist sehr kurios, das alles macht das sehr verdächtig. Die einzigen, die sich ein wenig gekümmert haben darum, Licht in die Sache zu bringen, sind die Kollegen eines französischen Monatsblatts Jeune Afrique, Junges Afrika. Die haben vor Ort gefragt, nachgefragt, ob es noch Erinnerungen gibt an diesen großen Michel Foucault. Und dort hat man einige Bewohner gefunden, die sich an ihn erinnerten. Kein Mensch hat auch nur ansatzweise bestätigt, was Herr Sormont und Madame Charpentier jetzt in die Welt setzen und womit sie sich jetzt in die Medien, in die Schlagzeilen bringen. Ich vermute, da ist ein ganz zynischer Schachzug dahinter.
Sagt Jürgen Ritter aus Paris zu den Pädophilievorwürfen gegen den Philosophen Michel Foucault. Sie stehen im Kreis mit roten Mänteln auf schneebedeckten weißen Feldern, halten rote Tulpen in den Himmel. Sieht aus wie Aktionskunst, was belarussische Frauen da machen, aber es ist wesentlich ein mutiges Zeichen des Protests. Und der ist rot-weiß. Am 25. März, zum Tag der Freiheit, da haben sich wieder kleine Menschengruppen auf den Straßen, den Hinterhöfen der Hauptstadt Minsk versammelt. Über 200 friedlich Demonstrierende wurden verhaftet, darunter auch zahlreiche Journalisten aus dem In- und Ausland. Das PEN-Zentrum Deutschland und die Friedrich-Naumann-Stiftung für Freiheit haben gestern in Berlin lebende oppositionelle Künstler und Künstlerinnen, Aktivisten und Aktivistinnen dazu eingeladen und befragt. Marina Naprushkina zu einer Diskussion über das weibliche Gesicht der Revolution haben sie auch eingeladen. Für sie ist die Kulturszene die wichtigste Triebfeder der Opposition. Und im Beitrag von Cornelius Wüllenkämper hat sie das erste Wort.
Ich will eine Präsidentin als Künstlerin, Schauspielerin, Musikerin, mittellose Dichterin.
Ihren Aufruf widmete Marina Naprushkina der verhafteten Bürgerrechtlerin, Flötistin und Musikpädagogin Maria Kalesnikava. Naprushkina verfolgt und unterstützt als Künstlerin und Aktivistin die Opposition in ihrer Heimat von Berlin aus. Eine Rückkehr nach Belarus ist für Naprushkina sowie für viele Menschen aus der Kulturwelt im Exil derzeit unmöglich. Zu offen ist ihre Kritik am Regime des Autokraten Lukaschenko.
Ich will eine Präsidentin, die zuhört, die weiß, dass Sprache Macht ist, dass Sprache zu Gewalt werden kann. Eine Präsidentin, die Menschen nicht beschimpft.
Dass Lukaschenko den Belarussen schon lange nicht mehr zuhört, bewies unter anderem sein spöttischer Umgang mit den Befürchtungen angesichts der Pandemiesituation. Marina Naprushkina berichtet, am 30. März sei in Minsk eine Fotoausstellung zur Situation von Ärztinnen und Ärzten eröffnet und bereits am Folgetag geschlossen worden.
Und die Frauen, die das kuratiert organisiert haben, die befinden sich jetzt in Haft und es drohen tatsächlich massive Strafen. Eine hat 4 Kinder zu Hause.
Bereits seit Beginn der Proteste im August 2020 spielt die Kunst- und Kulturszene in Belarus eine zentrale Rolle im Widerstand. Die Staatsmacht habe über 500 Menschen aus diesem Bereich gezielt bedroht und verhaftet, heißt es in einem aktuellen Report des PEN-Zentrums Belarus. Einige Angestellte staatlicher Kulturinstitutionen hätten aus Protest ihre Engagements gekündigt, sagt Marina Naprushkina. Aber auch und gerade die freie Szene spiele bis heute eine zentrale Rolle dabei, eine friedliche Antwort auf die Gewalt des Regimes zu finden.
Was die bildenden Künstlerinnen zum Beispiel gemacht haben im August, dass sie sich von dem Palast der Kunst sich mit ausgedruckten Folterbildern, also Körperteilen, hingestellt haben und haben gesagt, das ist Kunst der Regime. Ja. Durch die Kunst können wir andere Sprache finden, um auch solche extreme Situationen zu beschreiben, um die Menschen eben unterstützen zu können. Das sind meistens genau das, was die Leute schnell erreicht. Diese Sprache kann man nicht so leicht nachmachen. Das ist eben nicht eine sehr vereinfache Sprache der Propaganda, so wie wir das jetzt in Belarus in den staatlichen Medien erleben.
Über Folter zu berichten, die Gewalt für eine spätere Strafverfolgung zu dokumentieren, das ist derzeit äußerst schwierig in Belarus. An staatliche Stellen können sich die Opfer kaum wenden. Und auch die Situation der freien Medien sei absolut dramatisch, so Beate Apelt, Projektleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung für Freiheit in der Ukraine und Belarus.
Das war auch eines der ersten Dinge, die passiert sind mit Beginn der großen Proteste, dass viele Vertreter der Staatsmedien aus Protest auch rausgegangen sind aus ihren Positionen, aus ihrer Arbeit und dann sogenannte Journalisten aus Russland gekommen sind und diese Plätze übernommen haben. Das sind aber wirklich Propagandamitarbeiter, die sozusagen als Berater den Staatsmedien an die Seite gestellt worden sind.
Wenn der Staat nicht gerade wieder das Internet blockiert, werden Aufrufe, Protesttermine und Gewaltberichte innerhalb von Belarus über Messenger-Dienste kommuniziert. Aber auch im Ausland kann die Opposition auf Unterstützung rechnen. Einerseits über viele kulturell tätige Belarussen im Exil, andererseits durch Organisationen wie etwa PEN Deutschland, die mit Zweigstellen in 140 Ländern für mediale Aufmerksamkeit sorgen. Das laufende Writers in Exile-Stipendium des PEN geht an die belarussische Dichterin Volja Hepejeva, die sich unter anderem für politisch Inhaftierte einsetzt und seit langem auf der schwarzen Liste des belarussischen KGB steht. Das Regime in Belarus scheint vor Menschen aus der Kulturszene besonders große Angst zu haben, stellte Nina George, Präsidentin des European Writers Council, zu Recht fest. Weil Kunst für Freiheit stehe und Menschen jenseits des Intellekts berühre, weil Tyrannen immer die Wahrheit fürchteten, so lauteten einige der Erklärungen. Das Gespräch über das weibliche Gesicht der Revolution rief sehr prägnant in Erinnerung, dass in Belarus Menschen verhaftet, geschlagen und gefoltert werden, weil sie kreativ und friedlich universelle Rechte einfordern.
Und die fehlenden Kulturmeldungen nun hat Stefan Koldorf.
Mit schweren Vorwürfen gegen den Film- und Musicalproduzenten Scott Rudin haben sich Mitarbeiterinnen und Kolleginnen an die Öffentlichkeit gewandt. Der heute 62-Jährige soll sich in verschiedener Weise gewalttätig und schikanös verhalten haben. Das berichtet das Magazin The Hollywood Reporter in seiner aktuellen Ausgabe. Zu Rudins bekanntesten Filmen gehören unter anderem The Addams Family, The Social Network und der Oscar-prämierte Erfolg No Country for Old Men. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die namentlich genannt werden, erzählen nun davon, dass Rudin sie mit Glasschalen, Serviettenspendern, Teetassen und Tackern beworfen habe. Seine Gewalttätigkeit sei seit langem bekannt, niemand habe sich aber getraut, darüber zu sprechen. Die Filmproduzentin und Mitarbeiterin Megan Allison kommentierte bei Twitter, die Recherchen berührten nur die Oberfläche von Rudins, Zitat, missbräuchlichem, rassistischem und sexistischem Verhalten. Allison zieht Parallelen zum Fall Harvey Weinstein. Wie bei Harvey haben zu viele Angst, sich zu äußern, sagte sie. Dafür gäbe es auch Gründe, denn der Kollege sei rachsüchtig und habe keine Skrupel zu lügen. Buchverlage sollten nach Ansicht ihres Dachverbandes nicht gezwungen werden, Bibliotheken jedes, auch neu erschienene E-Book sofort für den Verleih zur Verfügung zu stellen. Das hat heute der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels Alexander Skipis betont. Über eine entsprechende Regelung wird gerade im Bundesrat nachgedacht. Skipis hält sie für übereilt und sieht darin einen massiven Eingriff in die Rechte der UrheberInnen und Verlage. Zitat: Kommerzielle E-Book-Angebote des Buchhandels und der Verlage wären gegenüber einer so entstehenden steuersubventionierten E-Book-Flatrate schlichtweg nicht mehr wettbewerbsfähig, weil immer weniger LeserInnen E-Books kaufen und sie stattdessen lieber kostenlos ausleihen würden. Angeboten wurde das Gemälde für 1.500 Euro, als aus dem Umkreis des Malers José de Ribera stammend. Experten des spanischen Kulturministeriums haben die Versteigerung des Bildes in Madrid heute aber kurzfristig abgesagt, weil sie glauben, dass es sich tatsächlich um ein Werk des berühmten Altmeisters Caravaggio handeln könnte. Falls das zuträfe, könnte die Darstellung von Jesus mit Dornenkrone nationales Kulturgut und damit der Export verboten sein. Vor allem die Darstellung der Kleidung erinnere an Caravaggio. Die anonymen EinlieferInnen des Bildes müssen sich nun gedulden, bis eine Entscheidung über die Autorenschaft gefallen ist. Der Preis steigt dann aber vielleicht erheblich, nach Expertenmeinung, auf bis zu 100 Millionen Euro.
Die Kulturmeldungen waren das mit Stefan Koldorf. Hier folgen nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die Debatte um das Infektionsschutzgesetz und den Impfstoff Sputnik. Für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute dankt Michael Köhler.